Herr Jansky, 2030 sind 1,4 Millionen Menschen im Rentenalter und nur 700.000 Jüngere rücken nach. Das würde dann schon gewaltige Lücken in ganz vielen gesellschaftlichen Bereichen reißen. Und gleichzeitig nimmt ja auch die Digitalisierung und die Automatisierung immer mehr an Fahrt auf. Können Sie kurz umreißen, wie werden wir denn in 10 Jahren leben und was wird sich vor allem ändern? Also was werden die entscheidenden Auswirkungen sein?
Die vielleicht wichtigste Konsequenz, die es für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland geben wird, die nennen wir in unseren Zukunftsstudien die sogenannte Projektarbeit. Also, wenn es deutlich und zwar millionenfach weniger arbeitende Menschen gibt, als es Jobs gibt, und das wird in den nächsten 10 Jahren in Deutschland der Fall sein, Vollbeschäftigung, dann ist die Folge, dass quasi ständig Jobs offen sind. Also, um es auf gut Deutsch zu sagen, bei jedem arbeitsfähigen Menschen in Deutschland ruft alle 2 Wochen der Headhunter an und sagt, du, ich habe da wieder einen Job, willst du nicht wechseln? Und die Frage ist, was machen dann die Menschen? Nach unseren heutigen Studien gibt es dann etwa 40% der Menschen, die sagen zum Headhunter, der da anruft, bitte ruf nicht mehr an, du nervst, ich bleib hier, ich will nicht, du kannst dich mit anderen beschäftigen. 20% der Menschen sind ohnehin selbstständig. Das ist ein bisschen mehr als heute, aber jetzt nichts dramatisch anderes, das kennen wir auch schon. Die restlichen 40%, das ist das Interessante, weil diese restlichen 40%, die nennen wir Projektarbeiterinnen und Projektarbeiter. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die angestellt sind bei einem Unternehmen, aber nicht auf Lebenszeit, sondern für ein nächstes Projekt. Und wenn dieses nächste Projekt, was vielleicht manchmal ein halbes Jahr dauert, manchmal ein Jahr dauert, vielleicht auch 18 Monate dauert. Wenn dieses Projekt zu Ende ist, dann wechseln diese Projektarbeiter und Arbeiterinnen auf das nächste Projekt mit hoher Wahrscheinlichkeit in ein anderes Unternehmen. Das heißt, die springen sozusagen alle, sagen wir mal, 18 Monate von Unternehmen zu Unternehmen. Die haben dann in ihrem Erwerbsleben, wenn man so will, 15 bis 20 verschiedene Unternehmen da drin. Und das Interessante ist, die tun das nicht, weil sie müssen. Genau das Gegenteil ist der Fall. Die tun das, weil sie das wollen, weil sie bei jedem neuen Arbeitsverhältnis ein bisschen mehr verdienen, eine kleine höhere Herausforderung zur persönlichen Weiterentwicklung, vielleicht eine bessere Führungskraft, die sie empfohlen bekommen haben und so weiter und so fort. Das heißt, diese 40% Projektarbeiterinnen, die da permanent den Job wechseln, das ist eines der wichtigsten Konsequenzen aus dieser Zeit oder aus diesen Trends, die uns in den nächsten 5 bis 10 Jahren erwarten. Und die zweite Konsequenz, die liegt auf der technologischen Seite. All die Jobs, die heute Routinetätigkeiten sind. Da zählen sowohl Routinetätigkeiten, die ich mit den Händen mache, dazu, also beispielsweise Autofahren, ja, ist immer dasselbe quasi, immer dieselben Handgriffe, oder Fliesen legen, Rohre zusammenstecken und so weiter. Und es zählen aber auch Routinetätigkeiten im Kopf dazu. Also beispielsweise als Steuerberater immer die Zahlen in die richtigen Kästchen reinsortieren sozusagen, ja, oder als Dolmetscher einen Text übersetzen. Alles Routinetätigkeiten, die immer denselben Regeln folgen, die werden natürlich über die nächsten 5 bis 10 Jahre ganz, ganz stark angegriffen und beeinflusst von künstlicher Intelligenz, weil künstliche Intelligenz diese Routinen viel, viel schneller und in vielen Fällen sogar präziser machen kann als Menschen. Das bedeutet, Menschen, deren Hauptjob bisher diese Tätigkeiten sind, die werden andere Tätigkeiten übernehmen müssen. Tätigkeiten, die nicht Routinetätigkeiten sind, die eher im kreativen Bereich liegen, die eher im zwischenmenschlichen Bereich liegen, die eher im Bereich liegen, an denen künstliche Intelligenz zumindest mal in den nächsten 5 bis 10 Jahren noch nicht herankommt.
Dann kommen wir jetzt auf die Privatseite. Nicht so sehr die Arbeitswelt. Gucken wir uns mal den Bereich Mobilität an. Ein Viertel der Busfahrer, ein Drittel der Taxifahrer sind im Rentenalter, waren 2023 über 60, werden demnächst in Rente gehen. Wie werden wir uns denn in 10 Jahren fortbewegen? In der Stadt, auf dem Land? Wie kommen wir von A nach B?
Die Antwort, die sieht man sehr, sehr klar heute beispielsweise in San Francisco, aber auch in anderen Städten. Wenn Sie heute nach San Francisco fliegen und sich eine App auf Ihr Handy installieren, nämlich die Waymo-App, dann können Sie über diese App Taxis, und zwar Robotaxis, bestellen. Und zwar jeder Mensch. Das ist nicht mehr Pilotbetrieb oder Testbetrieb oder wir gucken mal, sondern das ist Regelbetrieb im ganz normalen Stadtverkehr von San Francisco. Das heißt, Sie holen sich so ein Taxi auf dem Handy, Sie geben ein, wohin Sie fahren wollen, dann fährt so ein Taxi vor, Sie steigen ein und das Taxi fährt Sie dahin, wo Sie hinwollen. Das Interessante an diesem Taxi ist, es hat keinen Fahrer und keine Fahrerin. Warum? Es ist ein Robotaxi. Also kurz gesagt, künstliche Intelligenz hat im Bereich von Mobilität schon heute dazu geführt, dass im kompletten Stadtgebiet von San Francisco ganz normal im Verkehr Autos fahren, die keinen Fahrer haben. Und ehrlich gesagt, das, was da in San Francisco geht, das geht auch in Mainz. Wir müssen nur mal in die Zukunft schauen und nicht in die Vergangenheit schauen. Also die Prognose von uns Zukunftsforschern, die ist natürlich sehr naheliegend. Die sagt, Mensch, technologisch ist es bewiesen, dass es geht. Wirtschaftlich ist es sogar günstiger. Also eine Fahrt in einem Robotaxi kostet deutlich weniger als eine Fahrt in einem Taxi mit Fahrer da drin. Jetzt setzt es doch einfach bitte mal um.
Ja. Und die Lebensmittelversorgung, das ist der nächste Bereich, wo es ganz gravierende Auswirkungen haben wird. Bäcker und Metzger suchen händeringend nach Personal, Lkw-Fahrer. Ein Drittel der Fahrten wird es wahrscheinlich nicht mehr geben in Zukunft, wenn man das nicht auffangen kann. Und bei den Verkäufern und Verkäuferinnen sieht es genauso schlimm aus. Wie sieht das denn in Zukunft aus? Wie werden wir einkaufen?
Die Zukunft des Einkaufens ist relativ klar zu beschreiben. Wir werden weniger rausgehen in Supermärkte oder in Shops, in Läden gehen und dort auf Menschen treffen, allein weil es diese Menschen einfach nicht mehr gibt im Arbeitsmarkt, ja, weil die meisten von denen in Rente gegangen sind. Also was ist die Alternative? Die wichtigste Alternative ist, überhaupt nicht mehr in Läden zu gehen, sondern sich die Dinge, die man braucht, liefern zu lassen von Lieferdiensten, also online bestellen und dann liefern lassen, mit hoher Wahrscheinlichkeit durch Robotaxis, die dann eben auch keinen Fahrer mehr brauchen. Also das wird der größte Teil, tatsächlich der größte Teil von Essenseinkauf sozusagen in der Zukunft sein. Und dann wird es natürlich noch einen Teil geben, wo man dann hingehen kann, wo man auch mal mit einem Menschen sprechen kann. Aber das sind dann eher nicht die Supermärkte, die wir so kennen, wo man reingeht und sich einen Wagen nimmt und dann möglichst schnell diesen Wagen voll macht und da irgendwie zur Kasse und dann raus, sondern die stationären Läden, die stationären Shops, die es weiterhin geben wird, wo auch Menschen sein werden, mit denen man mal reden kann, das sind eher so Orte, wir Zukunftsforscher sagen dazu Identitätsorte. Warum? Weil Menschen dorthin gehen, eine ganze Zeit, vielleicht 2 oder 3 Stunden verbringen, einen Kaffee trinken, mit anderen reden, vielleicht sogar einen Workshop machen. Warum? Weil sich dort sozusagen Gleichgesinnte treffen. In der Wissenschaft heißt das Identitätsorte. Was ist Identität? Einige Menschen haben die Identität in sich, ich bin besonders bio oder besonders öko. Andere, ich bin besonders heimatverbunden, besonders kreativ und so weiter. Und mit hoher Wahrscheinlichkeit werden wir in unseren Innenstädten Identitätsorte, also sagen wir mal, einen Häuserblock finden, der sich mit Musik, da gehen also alle Musikliebhaber immer mal hin. Und wenn ich da 2, 3 Stunden verbringe und mich mit Gleichgesinnten unterhalten habe und einen Workshop gemacht habe und so weiter, ja, dann gehe ich natürlich nach Hause und beim Nachhausegehen kaufe ich auch noch irgendwas ein. Diese Lebensmittel oder was auch immer ich da mitnehme, haben einen viel, viel höheren Preis, weil ich nicht den Nutzen dieses Lebensmittels bezahle, sondern eigentlich bezahle, dass ich 3 Stunden meine Identität gepflegt habe, dass ich mit Gleichgesinnten zusammen war und so weiter.
Gucken wir uns mal den Bereich Gesundheitsversorgung an. Da ist ja auch einiges in Bewegung, wird sich ändern. Es gibt zu wenig Pflegekräfte. Wie werden wir denn, wenn wir alt sind, versorgt werden, wenn es nicht mehr genug Altenpfleger gibt? Die Krankenhäuser werden weiter weg sein wahrscheinlich und es gibt weniger oder fast gar keine ambulanten Ärzte auf dem Land mehr. Wie wird man denn als alter Mensch, und davon wird es ja dann einige geben, wie werden wir da leben? In 10 Jahren.
Zunächst mal müssen wir davon ausgehen, dass die Pflege von älteren Menschen sich im Lebensabschnitt ein bisschen immer weiter nach hinten verlagert. Die Menschen werden älter, aber das heißt nicht, dass dann die Krankheitszeit am Lebensende sich verlängert, sondern die Zeit, wo man nicht mehr so mobil ist, wo man anfängt tatsächlich das eine oder andere Krankheitssymptom zu bekommen, das wird nicht länger, sondern verlagert sich nach hinten. Insofern würden wir Zukunftsforscher nicht davon ausgehen, dass wir jetzt ein besonderes großes Problem dort haben. Aber, Sie haben das gesagt, selbstverständlich gibt es das Phänomen, dass wir viel zu wenig Menschen haben, die in diesen Pflegeberufen arbeiten. Der Punkt, auf den ich hinaus will, den die meisten heute noch nicht vor Augen haben, der aber ganz dicht eigentlich vor uns liegt, ist ein anderer, und zwar ein technologischer. Wir sehen heute schon in der Technologiewelt, dass es etwa 30 Unternehmen in der Welt gibt, die sogenannte humanoide Roboter herstellen. Also das sind Roboter, die sehen aus wie ein Mensch, die haben Hände und Füße, die können laufen, die können Dinge machen, die können Spülmaschinen ausräumen, wieder einräumen, die können kochen, die können bedienen, die können abräumen. Das können die alles machen und mit denen kann man sogar reden. Also reden wie mit einer künstlichen Intelligenz. Die reden in menschlicher Sprache. Das klingt für die meisten sehr, sehr weit weg. Aber wenn Sie einfach mit offenen Augen in die Technologiewelt schauen, dann finden Sie etwa 30 Unternehmen auf der Welt, die sagen, ab Ende 2025 werden wir diese humanoiden Roboter verkaufen. Und zwar sowohl an Unternehmen als auch an Haushalte. Und wenn Sie dann fragen, wie viel kostet das denn, so ein humanoider Roboter für zu Hause beispielsweise, ja, dann ist heute die Antwort, das Ding kostet ungefähr 15.000 US-Dollar. Jetzt sagt man sich, okay, 15.000 US-Dollar sind ganz schön teuer, ja, für einen normalen Haushalt. Aber wenn der tatsächlich all die Tätigkeiten macht und ich viele von den Kosten spare, die ich heute für Pflege und all diese Dinge ausgebe, dann rechnet sich das vielleicht sogar. Also lassen Sie uns bitte, wir reden über die Zukunft, wir reden über das Jahr 2030, über das Jahr 2035. Lassen Sie uns bitte das Bild vor Augen haben, dass in vielen Haushalten es so einen humanoiden Roboter gibt, mit dem ich reden kann, der meine Aufgaben erfüllt und so weiter. Und das heißt nicht, dass dieser humanoide Roboter komplett nun die menschliche Kommunikation ablöst. Das heißt es nicht. Das klingt für die meisten noch ein bisschen nach Science Fiction, ist aber für uns Zukunftsforscher der am meisten unterschätzte Trend in dieser Zeit. Warum? Weil er tatsächlich kurz vor Einführung steht, also 18 bis 24 Monate vor Einführung und kaum jemand darüber redet.
Werden die alten Menschen dann eher in Heimen untergebracht sein oder wird man künftig länger zu Hause gepflegt werden, wenn es denn diese humanoiden Roboter gibt und die vielleicht sogar von der Krankenkasse bezahlt werden, weil es günstiger ist?
Also wenn wir Zukunftsforscher die Trendsignale richtig interpretieren, dann geht der Trend in der Pflege von älteren Menschen ganz klar dahin, die Menschen so lang wie möglich zu Hause zu haben. Also nicht in Heime, nicht in zusammen, in Gemeinschaftsunterkünfte sozusagen, ja, wie auch immer sie heißen, zu bringen, sondern so lang wie möglich zu Hause zu halten, so lang wie möglich selbstständig zu halten, idealerweise natürlich mit ihrer eigenen Familie zusammen, aber selbst dort, wo das nicht geht, so lange wie möglich in einer eigenen Wohnung, bis es dann irgendwann möglicherweise tatsächlich nicht mehr geht. Warum? Weil man plötzlich medizinische Einrichtung braucht, ja, weil man plötzlich tatsächlich medizinische Geräte braucht, dann geht es tatsächlich möglicherweise in eine Gemeinschaftseinrichtung, aber der generelle Trend geht dahin, so lange wie möglich zu Hause.
Schauen wir uns noch als letztes den Bereich Sicherheit an. Bei der Polizei fehlen Kräfte, auch bei den Sicherheitskräften, die Objektschutz machen. Da kommen zwar viele Junge nach, viele ausländische Kräfte auch. Trotzdem gibt es auch da immer wieder Personalengpässe. Das Schutzbedürfnis ist auch größer geworden. Meine Vorstellung ist jetzt, werden wir uns mehr in unseren privaten Bereich zurückziehen und dort feiern? Oder wird es noch diese öffentlichen großen Veranstaltungen geben?
Im Bereich der Sicherheit haben wir zwei wesentliche Triebkräfte, Zukunftstriebkräfte, die wir beachten müssen. Erstens, wir haben weniger Personal, weniger bei der Polizei, weniger bei Sicherheitsdiensten und so weiter und so fort. Das bedeutet, dass ein menschlicher Sicherheitsdienst oder Sicherheit hergestellt dadurch, dass Menschen, die sich damit auskennen, die ausgebildet sind, sozusagen vor Ort sind und Sicherheit herstellen, das wird immer, 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 immer teurer. Jetzt ist die Frage, was ist jetzt die Konsequenz? Die eine mögliche Konsequenz ist, dass, wenn das so teuer ist, mit dieser menschlich herbeigeführten Sicherheit sozusagen, dass dann Volksfeste abgesagt werden, dass dann traditionsreiche Zusammenkünfte, Feste abgesagt werden, weil es einfach nicht mehr bezahlbar ist. Das ist die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, dass diese Feste trotzdem stattfinden, aber mit einer Sicherheit, die viel billiger herzustellen ist, nämlich durch Kameraüberwachung. Die ist natürlich KI-gestützt, die kann durch Drohnen sein, die kann durch Kamerasysteme sein, die aufgebaut werden. Es hat aber natürlich mit Überwachung zu tun, das müssen wir wissen. Es hat damit zu tun, dass Fotos aufgenommen werden, dass Filme gemacht werden, dass die durch künstliche Intelligenz ausgewertet werden. Das widerspricht zum Teil zumindest mal unserem allgemeinen Datenschutzverständnis, was da heißt, möglichst wenig Datenfreigabe. Also das heißt, wir haben eine Abwägung zu machen. Die Abwägung wird heißen, entweder diese Feste fallen aus oder wir akzeptieren, dass da Sicherheit hergestellt wird durch Datenüberwachung. Und wenn ich auf so ein Fest gehe, dann weiß ich und stimme zu, dass ich da irgendwie durch irgendwelche Drohnen und irgendwelche Kameras überwacht werde. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Zweitere passiert, nämlich dass die allermeisten Menschen sagen, naja, dann muss es halt so sein, dann akzeptiere ich das eben mit diesen Drohnen und mit diesen Kameras, weil ich will ja ein Fest haben, ja, und ich will auch, dass das sicher ist auf dem Fest. Die Wahrscheinlichkeit, dass das die überwiegende Mehrheit so sagt, ist relativ hoch. Und es wird trotzdem einige geben, die sagen, Datenschutz ist mir das Wichtigste und ich gehe nicht auf den Platz, der da Kamera überwacht ist, ich bleibe zu Hause. So sind die Menschen. Die Menschen sind nicht alle gleich.
Ja, das hört sich jetzt alles schon echt spooky an für mich. Aber ich kann das durchaus nachvollziehen. Trotz alledem ist mein Eindruck, diese niedrigschwelligen Angebote, andere Menschen zu treffen, die wird es nicht mehr so geben. Einfach so auch mit missmutiger Stimmung zum Einkaufen zu gehen, weil man es halt muss und dann dort auf einmal in ein Gespräch verwickelt werden, das einem fröhlich macht oder so, das wird es dann nicht mehr geben, sondern man muss aus eigenem Antrieb sich dann irgendwo hinbegeben, so wie Sie es vorhin da geschildert haben. Wo sehen Sie denn die Schwierigkeiten oder die Herausforderungen in dieser Zukunftsvision, die Sie aufgemalt haben?
Sie haben das gerade sehr, 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 sehr schön und sehr, sehr gut zusammengefasst. In der Tat, was es nicht mehr oder immer weniger geben wird, ist das gezwungene, zufällige, aber erzwungene Zusammentreffen mit anderen Menschen, eben, wie Sie sagten, dass man missmutig zum Einkaufen geht, weil man eben einkaufen muss und dann trifft man jemanden und unterhält sich. Das wird es immer weniger geben. Warum? Weil man eben nicht gezwungen ist, zum Einkaufen zu gehen, sondern auf dem Handy irgendwas klickt und dann wird das geliefert. Auf der anderen Seite hat man heißt die Menschen, mit hoher Wahrscheinlichkeit durch diese künstliche Intelligenz, durch diese Lieferdienste und so weiter, die sparen einem ja viel Zeit. Also man hat mehr Zeit. Theoretisch, also wenn man jetzt so einfach mal drauf schaut auf diese Zukunftswelt, werden wir in der Zukunft viel mehr Zeit haben, andere Menschen zu treffen, Zwischenmenschlichkeit zu zelebrieren, zu reden, zu lachen und so weiter. Aber, und das haben Sie gesagt, genau so ist es, wir müssen es wollen. Wir werden zu nichts mehr gezwungen sozusagen, sondern wir müssen es wollen. Und genau das ist der größte Unterschied zwischen der heutigen oder sagen wir mal der bisherigen Zeit und der Zukunft, in die wir gehen. Wir können selbstbestimmter leben. Das heißt, die wichtigste Kompetenz, die wir uns und der nächsten Generation, unseren Kindern antrainieren müssen, ist ich nenne das mal das Selbstmanagement. Also sehr, sehr überlegt, reflektiert mit unserer Zeit umzugehen und sehr, sehr klar zu sagen, jetzt mache ich das und dann mache ich das und dann mache ich das. Und das wird einigen sehr, sehr leicht fallen, die sich das, ja, die eben sowieso so leben, ja, so sehr bewusst leben. Und anderen unter uns wird es viel schwerer fallen, die sich bisher so treiben lassen und nach den Regeln richten, die andere ihnen vorgegeben haben, sozusagen. Denen werden plötzlich die Regeln fehlen. Ja, die werden dann irgendwie sich wiederfinden und sagen, ey, was mache ich denn jetzt? Jetzt sitze ich zu Hause, jetzt habe ich so viel Zeit, jetzt, ja, was mache ich denn? Ich versuche das, Sie merken das, sehr positiv darzustellen. Warum? Weil die Chancen, die da drin stecken für die Menschen, aus meiner Sicht wirklich sehr, sehr positiv sind. Aber die Bedingung, die Voraussetzung dafür ist, dass wir Menschen uns unsere Kompetenz steigern oder vielleicht uns diese Kompetenz aneignen, sehr selbstverantwortlich, sehr reflektiert mit unserer Zeit umzugehen, unsere Zeit zu planen und unser eigenes Leben sozusagen zu managen.
Ich höre raus, dass Sie da sehr positiv in die Zukunft schauen und das alles gar nicht so negativ sehen. Herr Jansky, ich bedanke mich sehr. Das war total spannend. Vielen Perfekt. Dank für Ihre
Also,
Zeit.
Herzlichen Dank. Bis bald. Ciao, ciao.
Tschüss.